Ja, weil der Krieg sehr viele Jahre gedauert hat und jede Person, nahezu jede Person, die damals in Bayern gelebt hat, konnte wahrscheinlich mindestens auf eine bekannte oder verwandte Person hinweisen, die den Krieg nicht überlebt hat, die da ihr Leben verloren hat. Gleichzeitig musste das Volk unglaublich viel durchmachen. Sie mussten hungern, sie mussten unglaublich viele Einsparungen auf allen Ebenen ertragen. Die Menschen waren schlicht und ergreifend unzufrieden. An der Westfront hat sich nichts getan. Der ganze Erste Weltkrieg ist an der Westfront ein reiner Stellungskrieg. Es sterben aber Menschen, es wird Munition verbraucht, die Steuergelder kostet. Und zu Hause passiert nichts. Der König geht im Hofgarten spazieren. Der König isst gerne seinen Kuchen und lässt sich vom Krieg kaum beeinflussen. Er schickt seinen Sohn an die Front, damit der ein paar Orden verleiht, aber die Soldaten lassen sich irgendwann auch nicht mehr täuschen. Und dann ist irgendwann der Unmut so groß, dass man in Bayern realisiert, die Monarchie ist kurz vor ihrem Untergang. Und wenn wir dem Ganzen jetzt noch einen Stoß geben können, weil wir sagen, wir wollen die Monarchie auch gar nicht mehr, dann haben wir jetzt Erfolg. Das geht aus den Tagen davor hervor und das hat sich dann auch bewahrheitet.
Weshalb war Ihrer Meinung nach die Novemberrevolution ja zunächst doch erfolgreich? Also es ist ja nicht so ganz einfach zu verstehen, wenn man denkt, vorher gab es einen bayerischen König, gab es eine Obrigkeit, einen deutschen Kaiser und dann gibt es einen Sturz dieser Regierung und dann auch noch sowas wie Soldaten- und Arbeiterräte.
Ich denke, die Revolution ist deswegen erfolgreich gewesen, weil sie sich durchgesetzt hat, weil Eisner im Amt bleiben konnte, bis er offiziell durch eine demokratische Wahl abgewählt wurde, sozusagen. Also, dass er danach gleich ermordet wurde, das hat damit eigentlich nichts zu tun. Die Revolution bis zu diesem Zeitpunkt war erfolgreich. Es gab unglaublich viele Errungenschaften in dieser Zeit, die die Demokratie noch bis heute kennt, aber kaum weiß, dass es auf ihn zurückgeht. Und in dieser Zeit ist es auch in gewisser Weise ein bisschen einzigartig, dass ein Mann aus der USPD, aus der unabhängigen sozialdemokratischen Partei, sich so lange an der Spitze einer Regierung halten konnte, obwohl es natürlich auch in Bayern eine Mehrheit für die Mehrheit Sozialdemokratie gab. Aber er war derjenige, der die Revolution gemacht hat und das hat ihn dazu legitimiert. Und deswegen ist es in Bayern alles wesentlich anders gelaufen als in Berlin und im Rest des Reiches.
Es war ja nach dem Sturz des Königs auch erstmal die Frage, ja, wie geht es überhaupt weiter? Also wer füllt dieses Machtvakuum oder wie wird überhaupt regiert oder wie funktioniert das Ganze erst? Das heißt, viel wurde auf so einer Räteebene entschieden und auch regiert. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, wir haben da in Bayern natürlich auch wieder eine kleine andere Situation als im Rest des Reiches. Es gibt die Arbeiter- und Soldatenräte und in Bayern gibt es noch die Bauernräte. Das ist was Spezielles. Da gibt es die Gebrüder Gandorfer, das sind zwei sehr einflussreiche Bauern gewesen, die auf die restliche Bauernschaft Einfluss genommen haben. Die Bauernschaft in Bayern gilt grundsätzlich eigentlich immer als konservativ. Und hier hat man es geschafft, auch die Bauern zu überzeugen, hey, bitte bringt euch ein in die neue Regierung, wir sind auf euch angewiesen und zwar lebensnotwendig. Ihr müsst die Lebensmittelindustrie sozusagen am Laufen halten, wenn die Menschen in München weiterhin was zu essen haben wollen. Wir brauchen euch. Und wir wollen euch unterstützen in eurem harten körperlichen Arbeitsalltag. Und die Räte wurden dann auf kleinster Ebene zum Beispiel in den Betrieben gebildet. Die kleinen Betriebsräte haben dann den Arbeiterrat gespeist. Und auf Soldatenebene waren es die Kasernenräte und die haben den Soldatenrat gespeist. Und da wurden sozusagen die kleinsten basalen Probleme immer weiter nach oben gereicht, bis es irgendwann beim Zentralrat angekommen ist. Und dort hat man die Probleme im Prinzip diskutiert, wie zum Beispiel in einem Parlament auch, aber mit viel weniger Menschen, mit viel mehr Einflussnahme. Und die Möglichkeit war auch da, dass diejenigen, die das repräsentieren, rotieren konnten. Also jeder konnte mal ein bisschen was beitragen, mindestens auf der geringsten Ebene, nämlich Betriebsrat oder Kasernenrat. Und dann sind diese Meinungen auch gehört worden und ernst genommen worden.
Das war ja auch was, was Kurt Eisner sehr stark vertreten hat, also dieses Rätesystem. Er ist dann aber trotzdem, hat eine herbe Wahlniederlage einstecken müssen Anfang 1919. Wodurch kam das so?
Das hängt damit zusammen, dass auf Reichsebene die MSPD im Vordergrund stand. Personen wie Ebert und Scheidemann, die haben sozusagen den Eindruck erweckt, die neue föderale Reichsregierung mit Zentrum in Berlin, die regiert quasi, die wird von der MSPD regiert und in München, das ist ja jetzt nur noch so eine kleine Einheit, da gibt es ja keinen König mehr und so weiter.
Also die MSPD, die Mehrheitssozialdemokraten, im Grunde die alte SPD und die USPD hatte sich abgespalten davon.
Genau, und der Streitpunkt war der Krieg, die Kriegsfrage. Die USPD war gegen den Krieg. Und man muss auch dazu sagen, es wird gerne immer auf diesen Januar 1919 hingewiesen, dass die USPD mit 2,5% abgestraft wurde. Aber das ist nur eine Momentaufnahme. In den Kommunalwahlen im Juni später im Sommer einfach überall, wird die USPD wieder auf sehr viel höhere Stimmen kommen. Da gibt es teilweise Ergebnisse über 10%, 13% oder sowas. Die USPD ist nicht abgestraft oder nur raus aus der ganzen Politik, sondern es ist quasi nur die Person Kurt Eisner, die sozusagen das Amt verliert für kurze Zeit.
Wir sprechen ganz viel von der Novemberrevolution und dann wieder von der Räterepublik. Was war dazwischen, die Monate dazwischen?
Ja, da haben wir so eine Art Interregnum, wird es gerne genannt. Also interessanterweise gibt es keinen König mehr, aber man spricht vom Interregnum. Also wir haben eine sehr instabile Phase. Die Arbeiter- und Soldatenräte existieren, arbeiten auch weiterhin. Es gibt weiterhin den Zentralrat in München. Parallel gibt es jetzt aber auch den ersten legitimen Landtag, der gewählt wurde. Und dieser Landtag bestätigt dann im März 1919 Hoffmann als Ministerpräsidenten, der auch kurzzeitig regiert. Dann kommt es aber eben zu der ersten Räterepublik.
Können Sie vielleicht kurz was zu Hoffmann noch sagen? Wer war er?
Hoffmann war auch einer der Mehrheitssozialdemokraten mit seiner sehr gemäßigten politischen Einstellung, auch komplett gegen revolutionäre Elemente, gegen Sozialisierung und solche Dinge. Er war quasi für eine Reform. Alles soll so bleiben, wie es ist, aber besser, neuer, demokratischer, moderner. Aber bitte nicht betreten und nicht mit irgendwelchen revolutionierenden Elementen, so auf dieser Ebene. Und er wird zum Ministerpräsidenten, ist dann auch kurzzeitig im Amt. Und dann kommt die erste Räteregierung in München am 7. April 1919. Und daraufhin ist seine Regierung tatsächlich gezwungen, aus München zu flüchten. Sie fliehen nach Bamberg und begründen dort die Exilregierung in Bamberg, weil einfach die Situation in München zu unruhig wird. Es gibt zu viele bewaffnete Arbeiter und man weiß nicht, was passieren kann. Man hat einfach Angst und flieht vorsichtshalber.
Hatte die Räterepublik aus Ihrer Sicht eine Chance?
Nein. Also die erste Räterepublik war ja noch sehr vielschichtig aufgestellt mit Sozialdemokraten, unabhängigen Sozialdemokraten, mit Anarchisten, mit Parteilosen, sogar mit einem Kommunisten. Und gleichzeitig haben aber zum Beispiel die Mehrheitssozialdemokraten ja auch weiterhin für Hoffmann gearbeitet und haben die Informationen aus München direkt nach Bamberg weiterfließen lassen. Also er war über alles informiert. Und es gibt auch Menschen, die möchten, dass er informiert ist und die möchten, dass es endet. Eben Auer, der sich entmachtet fühlt. Erhard Auer, der große Gegner Kurt Eisners, schon in der Zeit der Revolution, berichtet ständig an Hoffmann. Aber auch Mitglieder dieser Regierung, dieser Räterepublik, sind nicht unbedingt überzeugt und setzen auf eine Friedensverständigung mit Hoffmann. Da ist zum Beispiel Ernst Toller, spielt eine große Rolle. Und ja, auf der Ebene wäre vielleicht sogar was möglich gewesen. Aber dann kommt es eben zum Angriff der Weißen. Sie gehen gewaltvoll gegen die Räteregierung vor. Das scheitert zwar, aber dann übernehmen die Kommunisten. Und jetzt bin ich nicht der Meinung, dass es an den Inhalten scheitert, sondern daran, dass die Kommunisten von Haus aus gesagt haben, sie sehen die Situation nicht als reif an. Sie glauben nicht, dass das Bestand haben wird. Also wenn man mit der Einstellung so an die Sache herangeht, dann wird es wahrscheinlich auch scheitern. Natürlich wurden sie auch massiv bekämpft von außen. Das darf man nicht vergessen.
Da spielen ja die Freikorps eine große Rolle. Wer war das und welche Rolle spielten die?
Die Freikorps waren sozusagen Soldaten, ehemalige Soldaten, die jetzt nicht mehr existieren durften auf Grundlage der neuen Politik. Es darf ja keine Armee mehr geben nach dem Ersten Weltkrieg. Sie sind jetzt also arbeitslos, sie sind unausgebildet, weil sie sehr jung ins Militär gegangen sind, viele von ihnen, nicht alle. Sie sind ein bisschen perspektivlos, es gibt natürlich Wirtschaftskrisen, es gibt keine Arbeit und wissen nicht so genau, was sie tun sollen. Und da spielt natürlich die Dolchstoßlegende eine große Rolle. Man möchte sich nun rächen an denen man die Schuld dafür gibt, dass man nicht im Krieg weiterhin kämpfen durfte, dass man keine Ehre fürs Vaterland erbringen konnte und dass man nicht weiterhin seinen Beruf mit seinem Sold und so weiter hat. Man auch nicht mehr die Ehre und das Ansehen. Man ist ja jetzt kein Soldat mehr, man ist ja jetzt quasi arbeitslos. Also organisiert man sich in kleinen Gruppen, die immer größer werden und wachsen, behält Uniform bei, behält Ränge bei, bewaffnet sich wieder entgegen der späteren Vorgaben im Versailler Vertrag und macht militant Stimmung gegen alles Linke, aber auch schon gegen Jüdinnen und Juden. Und hier kommen dann auch solche Dinge in der Dolchstoßlegende wie der jüdische Bolschewismus, also eine Weltverschwörungstheorie kommt dann auf. Frühe Formen des völkisch-nationalistischen Denkens.
Das führt dann auch zur Niederschlagung der Räterepublik, der Zweiten Räterepublik auch, also auch mit ganz starker Hilfe oder vor allem eine tragende Rolle hatten eben diese Freikorps. Sie sprechen sich stark dagegen aus, dass man von Roten und Terror spricht und das irgendwie auch gleichsetzt.
Ja, da bin ich schon kein Freund, weil wir sprechen immer von Roten und Weißem Terror und die Weißen haben in ihrem Rachefeldzug in München unter keinerlei Augen der gesetzlichen oder sonstigen Öffentlichkeit über rund 1200 Menschen getötet. Und davon sind mehr als die Hälfte, die polizeistatistisch erfasst waren, Zivilisten gewesen. Da wurden Kolpingwerksarbeiter, also Handwerker, wurden umgebracht. Einfach so, weil es gerade ging. Da wurden Polizisten in Wohnungen für Kommunisten gehalten und umgebracht. Da haben sich sogar Freikorps und Polizisten gegenseitig umgebracht, weil sie sich gegenseitig vorgeworfen haben, die jeweils anderen seien Revolutionäre, weil sie in Zivil aufgetreten sind und so weiter. Die Kommunisten haben bei Weitem keine solchen Todeszahlen. Sie haben 10 Geiseln getötet, ja, das stimmt. Und diese Geiseln sind auch auf das Konto der Kommunisten zu setzen. Aber es handelt sich dabei um Rechtsradikale, möchte ich es mal nennen. Es sind 7 Thule-Mitglieder und 2 Weißgardisten, die man vorher gefangen genommen hat und den Weißgardisten gesagt hat, hört auf uns zuzumarschieren, sonst bringen wir die um. Das ist eine Methode, die hat Erich Mühsam kurz vorher legitimiert. Er hat gesagt, macht es so. Wenn die euch angreifen, nehmt Geiseln und droht an, die umzubringen. Er hat vielleicht nicht empfohlen, sie wirklich umzubringen. Das geht also aufs Schuldkonto. Was dann passiert in München, in den Gefechten und wo dann auch Weißgardisten ums Leben kommen, das ist die Schuld der Weißgardisten, weil sie selbst diesen Konflikt ja hervorgerufen haben. Sie hätten ja nicht kämpfen müssen. Und parallel haben sie dann auch noch zahllose Menschen umgebracht, die überhaupt nichts mit dieser Sache zu tun hatten, weil es gerade kein Gesetz gab, keine Polizei, keine Ordnung, keine Richter.
Von welchen Zahlen sprechen wir da?
Ja, eben etwa, also die offiziellen Zahlen gehen nur bis knapp 700. Das sind diejenigen, die polizeistatistisch erfasst sind. Es gibt aber unglaublich viele Zeitzeugenberichte und sonstige Dinge. Wenn man diese Dinge alle zusammennimmt, dann kommen wir auf ca. 1200 Todesopfer, nur durch die Weißgardisten.
Was ist für Sie die Faszination an diesem Thema, an Novemberrevolution und Räterepublik und dieser Zeit aus heutiger Sicht?
Naja, ich meine, es ist die erste wirklich erfolgreiche Phase gewesen, in der Menschen einen Monarchen gestürzt haben, indem sie gesagt haben, okay, diese Monarchie hat uns jetzt jahrhundertelang regiert, gut, in verschiedensten Formen und auch nicht immer schlecht, aber jetzt haben sie sich sozusagen in ihren letzten Atemzügen, haben sie sich zur Aufgabe gesetzt, uns in einen Krieg zu stürzen, der völlig überflüssig und sinnlos war und haben 2 Millionen Menschen aus unserem eigenen Volk, die anderen Völker quasi außen vor gelassen, umgebracht. Da sagt sich natürlich die Menschheit, okay, das wollen wir nicht mehr. Das darf nicht sein, dass einzelne Menschen entscheiden, dass sowas passiert. Und dann steigt eine kleine Gruppe von Menschen auf und sagt, okay, wir sehen das schon die ganze Zeit so. Wir haben Lösungsvorschläge, wir wissen, was wir anders machen wollen. Wir würden das machen. Und das erfolgt dann und das funktioniert. Und das ist halt faszinierend. Es scheitert ja nicht an der Sache. Es scheitert an den äußeren Widerständen. Es scheitert daran, dass sich Menschen, die glauben, es besser machen zu können, dagegen positionieren und mit Waffengewalt dagegen vorgehen. Die Idee als solche ist nicht falsch gewesen und hat auch nichts Falsches gemacht und hat auch keine Schuld auf sich geladen.